Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Gebhardt über Immobilien und das wahre Leben.
Also, heute im Real Hope Talk nach der Sommerpause ist Frank Scheelen von der Scheelen AG. Und Frank und ich haben uns kennengelernt auf einer Netzwerkveranstaltung damals in Dubai, sind immer in Kontakt geblieben und ich finde das sehr, sehr spannend, was Frank macht. Er hatte auch einen Vortrag damals in Dubai gehalten. Es geht dann im Grunde genommen darum, um Organisationsentwicklung, um Leadership, um Management-Diagnostik, Weiterentwicklung von Unternehmen und auch Mitarbeitern. Ich muss dazu zugeben, ich habe gerade auch deinen Test gemacht für mich und alle Mitarbeiter. Bin großer Fan davon. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
Du, hallo Gregor. Ja, ich freue mich natürlich auch. Eben wie du gesagt hast, unser Kontakt besteht ja schon lange. Auch letztens hier in München einmal über den Weg gelaufen, mehr oder weniger durch Zufall. Aber wir haben immer, glaube ich, einen guten Rapport. Und freue mich, hier jetzt in diesem Format mal mit dabei zu sein.
Genau, also wir haben ja auch eine gemeinsame Leidenschaft, Amerika. Du bist leider häufiger da als ich, aber das war ja auch gleich ein Thema von uns. Erzähl uns mal was. Ich habe ein bisschen natürlich gelesen, recherchiert. Du machst das schon sehr, sehr lange. Also korrigiere mich, weit über 25 Jahre beschäftigst du dich mit diesen Themen. Damals noch, glaube ich, berufsbegleitend. Dann hast du festgestellt, du setzt jetzt alles aber auf ein Pferd. Wie bist du dazu gekommen und was fasziniert dich eigentlich so an dieser ganzen Geschichte?
Ich sage mal, in meinem ersten Leben, also ich habe Betriebswirtschaft, also erst ganz ursprünglich einen technischen Background, dann betriebswirtschaftlich, war dann bei ABB in der Schweiz relativ jung, hatte dann eine Karrieremöglichkeit, ins Controlling einzusteigen, hat sich erstmal interessant angehört. Das waren aber drei Personen, außer Guten Morgen hat da keiner mit mir gesprochen. Du kannst dir vorstellen, das war nicht so der Perfect Match, wie man das Neudeutsch heute sagen würde. Bin dann aber parallel auf die Management-Schule und habe mich dann mit dem Dozenten im Bereich Weiterbildung, Leadership, ja, alles, was so in Richtung Training, Coaching geht, dann selbstständig gemacht. Aber, und jetzt kommen wir schon so ein bisschen in diese Richtung, das Thema die richtige Person am richtigen Platz, auch so dieses Matching hat mich immer begleitet, weil ich selber das erlebt habe, wie das ist, wenn es eben nicht passt, ja. Und somit ist das Thema Management-Diagnostik immer ein Schwerpunkt bei mir gewesen. Du hast gerade angesprochen, Insights ist ein Verfahren, was ich Ende der 90er Jahre nach Europa gebracht hat, wo ich ja so das Thema Verhalten, Motive, EQ ja auch messen kann, Soft Skills. Das habe ich hier mit aufgebaut, mittlerweile 2000 Partner, die das auch nutzen, entsprechende Unternehmen. Also Diagnostik war immer schon für mich sehr wichtig und auch da kommt so ein bisschen auch meine Leidenschaft her. Klar, wir haben einmal das Thema Insights, dann haben wir das Thema Assess, wo wir auch Zukunftskompetenzen definieren und messbar machen können. Das ist ein Thema, wo viele Unternehmen ja jetzt so in der Transformation sind, wo das, glaube ich, ein wichtiges Thema ist. Und unser neuestes Baby, da geht es um das Thema mentale Gesundheit, auch da im diagnostischen Bereich. Wir helfen Unternehmen, die richtigen Leute an den richtigen Platz zu bringen. Und wenn du die Statistiken anguckst, die durch die Decke gehen, dann verheizt man diese Menschen relativ schnell wieder. Ja, das heißt, weg von Burnout, da gab es sich mal so ein Vortragsthema von mir, ist Burnout die neue Pandemie? Das zeigt so ein bisschen auf, wo das Ganze hingeht. Auch da haben wir ein eigenes Konzept entwickeln lassen, das Thema Leistungserhalt, Stressmanagement greifbar macht. Das sind so 36 Parameter. So von Stressmarke Eigenbau, da bin ich ein Riesenfan von. Das heißt, die äußerlichen Dinge sind nur bedingt. Es hat sehr viel mit meinen eigenen Triggern zu tun, wo ich mir das Leben selber schwer mache. Dann natürlich Resilienz, Coping. Das heißt, wir können da relativ schnell abgreifen. Wo könnte das Problem liegen, wenn man ganzheitlich betrachtet, und haben dann auch sofort Lösungsansätze. Und da gibt's ja jetzt eine mega coole Geschichte. Wir haben ja einen Börsengang jetzt im November, wo wir das Thema KI, also den ersten Digital Human, also ein Avatar, der den Stresstest mit den Leuten macht, der die Ergebnisse, das, was unsere Therapeuten bis jetzt gemacht haben, interpretiert und dann die Menschen dann auch mit auf die Reise nimmt in der Umsetzung. Ja, das ist so Diagnostik. Da brenne ich für, weil nur was gemessen wird, wird verändert. Das ist immer so mein Motto. Und dann natürlich Training, Coaching. Klar, das ganze Delivery von Führung über das Thema Sales. Ja, alles, was so mit Teams und Menschen zu tun hat. Und der dritte Baustein oder die dritte Säule bei uns ist Consulting, wo wir Unternehmen ganzheitlich begleiten. Ja, aber Schwerpunkt ist immer so das Thema Messen und Wiegen, das Thema Diagnostik und wie du ja weißt, ich habe ja auch noch eine Motorsportfirma. Ich war jetzt am Wochenende auf der Rennstrecke in Assen, zweimal Platz 1 machen können. Und
Glückwunsch.
da gibt's zwar, danke, danke, da gibt's viele Parallelen. Im Motorsport hast du das Thema Telemetrie. Da werden alle Parameter vom Auto wie eine Blackbox gemessen. Wir waren jetzt zum Beispiel auf einer neuen Rennstrecke und da arbeite ich mit einem Profifahrer. Und da fährt er eine Runde, dann vergleichen wir die Daten und können dann relativ schnell uns weiterentwickeln. Und so war ich in der Lage, nach 2 Tagen auf Platz 1 fortzufahren. Aber das sind immer die gleichen Dinge. Ja. Du musst die richtigen KPIs, du musst die richtigen Parameter definieren, kennen, entweder Kompetenz, Persönlichkeit oder Stress. Und dann kannst du daran arbeiten und kannst es verbessern. Ja. Also das so in ganz kurzer Form, so kurz war es, glaube ich, nicht.
Ja, ist alles gut, alles gut. Wie ist denn das jetzt? Ist das eigentlich weltweit ähnlich? Du machst ja jetzt viel, sage ich mal, glaube ich, korrigiere mich, im Dachbereich. Du bist natürlich auch viel in Amerika unterwegs. Wenn du jetzt sagst, ihr habt 2000 Partner, sind die Messwerte in anderen Ländern anders als jetzt zum Beispiel in Deutschland?
Ich habe die ersten zwei Themenfelder Insights und Assess war, und das war so meine Ursprungsüberlegung. Ich habe immer gesagt, bevor ich irgendwie versuche, was selber zu basteln, in Anführungszeichen, gucke ich, wer ist Marktführer weltweit und wir sichern uns die Rechte. Ja. Das Kerngebiet ist die Dachregion, Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, aber auch einige Ostländer schon sehr, sehr früh, wo wir diese Verfahren dann nachher eingesetzt haben. Was wichtig ist, wenn du sowas machst, du musst solche Verfahren auch dann kulturell adaptieren. Ja? Also du kannst nicht eins zu eins, was in Amerika funktioniert, diese Daten hier zu uns rüberzuziehen. Wir in der Dachregion, Schweiz jetzt vielleicht so ein bisschen ausgenommen, hinken, wenn es um Diagnostik geht, immer noch so ein bisschen hinterher, ja. Also die amerikanischen Märkte oder USA generell war immer schon viel, viel offener im Bereich Soft Skills. Ich habe ja Ende der 90er Jahren mit dem Thema angefangen, da war das bei uns noch überhaupt kein Thema. Schweiz, Schweden war auch diagnostisch gesehen weit vorne. Es kommt immer darauf an, was du definierst, was du genau misst. Aber ich sage mal, die Schlüsselkompetenzen, die in Zukunft relevant sind für Unternehmen, da haben wir so eine Schlüsselkompetenz, Inspiring and Motivating, also inspirieren, motivieren. Das ist immer an letzter oder zweitletzter Stelle bei Dachunternehmen. Das ist in den USA natürlich viel weiter oben. Ja. Also da muss man dann halt gucken, wo stehen wir kulturell, was kann man direkt übertragen, was muss man anpassen, was muss man dann auch so auf die Unternehmen hier dann vielleicht anpassen oder adaptieren. Und aber vielleicht ist es auch wichtig zu sehen, was in anderen Ländern eben schon gut funktioniert. Vielleicht gibt es auch so einen Blick von außen. Und wir haben so ein Verfahren, da messen wir auch mit 360 Grad, also einmal Selbstbeurteilung, Mitarbeiter, Kollegen und Chef. Und da haben wir so Benchmarks drin, ja, wo C-Level-Führungskräfte weltweit gebenchmarkt werden. Und da kann ich die Führungsmannschaft hier aus Deutschland auch an diesem validierten System mal benchmarken. Ja, das heißt, Führung, wie sehe ich mich selbst? Wie sieht der Rest meines Teams mich? Aber spiele ich Bundesliga oder auch Regionalliga? Ja, und das ist natürlich immer wichtig, wenn man solche Benchmark-Daten dann weltweit auch hat, ja.
Wie ist denn das? Arbeitest du dann natürlich auch oft mit dem Chef zusammen, weil manchmal hast du ja wirklich ein gutes Team, aber hast einen schlechten Trainer, wie man ja so schön auch sagt. Du siehst ja, manchmal kann ja auch ein Trainerwechsel eine Mannschaft in die Champions League bringen. Wie gehst du mit sowas um, wenn du eigentlich feststellst, Mensch, das Team eigentlich funktioniert es, aber du merkst immer mehr, der Chef ist da eigentlich nicht ideal. Jetzt hast du ja natürlich auch ja, Firmeninhaber, die kannst du ja nicht sagen, jetzt holen wir uns einen neuen Trainer. Wie gehst du mit sowas um?
Ja, also es gibt ja so zwei Kernzielgruppen. Das eine sind KMUs, also mittelständische Unternehmen. Ich arbeite ehrlich gesagt am liebsten mit inhabergeführten Unternehmen, also auch Familienunternehmen beispielsweise, wobei KMU in Deutschland, das geht ja von 500, sag ich mal, bis 5.500 Mitarbeiter. Und das andere ist Konzernbusiness, ja. Also ich sage mal, klar, wenn du den Gründer da mit drin hast und du dann merkst, und das, ich verbinde das oftmals auch mit dem Stichwort Nachfolgeregelung aktuell, sind ja Riesenthemen im Moment. Auch die Babyboomer fäden ja gerade aus, wo wir das sehr oft finden und man meint oder der Chef meint, der Gründer meint, der eher so auf der Veteranen Ebene unterwegs ist und Babyboomer kommen ja danach und dann kommt XYZ, dass der Junior das genau gleich machen muss, ja, und das wäre fatal, das wäre auch nicht der richtige Weg. Und da ist dann schon die Frage, okay, wie schafft man da eine Awareness, wie schafft man da einen Zugang auch zu diesen Entscheidern, um das aufzuzeigen. Aber da sind wir wieder bei unserem Thema, durch das, dass ich nicht aus dem Bauch raus auf diese Menschen zugehe und sage, pass mal auf, wir haben da einen Fit oder einen Misfit oder wir sehen hier, wir machen auch so Team- und Kulturräder, wo man sieht, der Chef ist so rechts oben im dominanten Bereich und das ganze Team wandert von ihm weg. Da sieht man so die Dynamik auf dem Insights-Rad als Beispiel. Damit kannst du natürlich das auch visuell, rational, wissenschaftlich auch sichtbarer machen und dadurch finden wir dann auch ein manchmal, nicht immer, einen besseren Zugang, ja. Aber ich bin voll bei dir. Wenn da jemand blockiert, ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Wäre es so schön, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Die anderen soll es machen, ich nicht. Und wenn man dann diese Diagnostik durchführt und das klar rauskommt, dass das der Bremsklotz im Prinzip ist, ist eine Herausforderung. Aber durch das, dass wir Diagnostik haben, dass wir mit den Leuten in Dialog gehen können, ihnen es aufzeigen können, und dann auch schauen, wie stellen wir sicher, also Stichwort Nachfolgeregelung zum Beispiel oder jetzt Austausch von einzelnen Führungskräften, dass es dann auch nachher besser funktioniert. Das ist schon unser Job auch. Ja. Das und wir sehen uns ja auch also in der Scheelen-Gruppe so als Businesspartner für menschliches, unternehmerisches Wachstum. Das ist unser Claim. Und als Businesspartner ist es wichtig, dass ich da von außen einen Blick drauf werfe und eigentlich bezahlen mich die Leute auch dazu oder dafür, dass ich ihnen klar sage, was Sache ist. Ja, ist natürlich die Frage, wie gehen die damit
Ob man
um
es hören möchte.
danach?
Aber sag
Ja,
mal,
genau.
wie ist denn das jetzt? Wir haben jetzt ja gerade, also für dich, weiß ich gar nicht, ob du das weißt, wir waren jetzt 6 Mitarbeiter, wir haben deinen Test gemacht. Ich nenne es jetzt mal Test. Das waren ja irgendwie, ich glaube, 93
Analyse.
Fragen, genau die Analyse. Wir machen dazu jetzt einen Workshop. Wir fliegen jetzt mal für 3 Tage nach Mallorca, gehen diese ganzen Themen mal durch, schauen, wo geht die Reise hin, wie ist es, was denken die einzelnen Leute. Aber kann man sich das auch so ein Stück weit dann mal vorstellen, wie jetzt, ich sag mal, das große Blutbild? Ich habe jetzt mal die ganzen Fragen beantwortet. Jetzt wird ja mit mir gearbeitet, mit uns gearbeitet, dass man, wenn man den Test danach nochmal macht, dass dann vielleicht auch andere Punkte dann rauskommen. Also bleibt man ähnlich oder entwickelt man sich auch weiter? Jetzt sagen wir große Blutbild, ah, okay, ich habe Zinkmangel. Ah, okay, jetzt hat er keinen
Schütte ich ein
Zinkmangel
bisschen
mehr.
was rein.
Genau, so. Ist das
Ja,
auch so, dass du diesen Test dann nochmal machst oder immer wieder den
genau. Ich weiß schon, was du
360-Tag?
meinst,
Genau.
ja. Also ihr habt die Insights-Analyse gemacht, oder? Das
Genau.
Insights-Profil, denke ich mal, ja,
Genau.
genau. Also Insights misst ja Verhalten und Verhalten ist grundsätzlich relativ stabil, sag ich mal. Ja. Das heißt nicht, dass von Pubertät bis zur Rente alles identisch bleibt. Ja. Aber das sind schon Verhaltensmuster, die relativ stabil sind. Das heißt, was wir ja machen ist, auch mit dem Profil, was ihr da gemacht habt, ich bekomme ja zwei Informationen. Ich bekomme einmal die Information, was ist mein Naturell, was ist mein natürlicher Stil, was sind meine Präferenzen, was sind auch meine Stärken, die mich eigentlich ausmachen. Ja. Punkt 1 und Punkt 2 ist, wir schauen uns dann an, was davon nutzt du im Job? Und das kann natürlich, wenn es deckungsgleich ist, wenn es sehr authentisch ist, dann muss ich wenig Energie aufwenden, um im Job eigentlich das umzusetzen. Aber da setzt wieder das voraus, was ich gesagt habe, dass Job und Person eben passen. Ja, viele Unternehmen stellen halt Leute ein aufgrund irgendwelchen fachlichen Dingen und merken dann, hoppla, der oder die passt aber eigentlich gar nicht. Ja, also da wäre vorher ein Jobprofil und dann zu schauen, passt die Person, damit die Person auch authentisch arbeiten kann. Und wir gucken dann, wie groß der Spagat ist. Das ist das Ergebnis einer einzelnen Person, Blutbild sozusagen, oder? Dass ich das verstehe. Vor allen Dingen zum Blutbild gehört bei mir das Verhalten, aber auch zu meine Motive und Werte zu verstehen. Was treibt mich an? Passen die Werte des Kandidaten. Und das ist für mich im Recruiting Faktor 1, also der wichtigste Teil. Passen die Werte des Unternehmens zu den Werten der Mitarbeiter, ohne eine Wertung zu machen. Wir bewerten es nicht, aber wenn der Match da nicht gegeben ist, und dann gucken wir uns das Thema emotionale Reife noch an. Und damit haben wir dann eigentlich ein recht gutes Gefühl. Was dann spannend ist, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn ihr dann nach Mallorca geht und mal so eine Auszeit macht, ganz wichtig bei Insights, wir machen ja keine Wertung über die Person. Ja? Also jede Präferenz hat absolute Stärken, jede Präferenz hat aber auch Schattenseiten. Das heißt, was jeder mitnehmen wird aus dem Workshop, ich verstehe, wie tickt mein Gegenüber. Und der oder die, die mich vielleicht am meisten auf die Palme treibt im täglichen Business, ist vielleicht die wichtigste Person, weil sie macht das am besten, was ich am wenigsten gerne mache. Also ich schaffe eine hohe Wertschätzung für die Andersartigkeit. Und wir sagen immer so schön, die meisten wurden erzogen, behandle den anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Was wir so ein bisschen mitgeben ist, das habe ich in zig Büchern ja auch publiziert, behandle den anderen so, wie der andere auch behandelt werden möchte. Das ist natürlich auch Fokus auf den Kunden. Und damit schafft man eine ganz andere Transparenz. Und wenn man da mal so ein Team- oder Kulturrat macht, das werdet ihr ja dort dann haben, dann verstehe ich auf einmal, wie sind wir denn aufgestellt? Sind wir alle identisch vom Profil? Da haben wir einen Haufen Spaß. Aber vielleicht fehlt ein wichtiger Part. Oder sind wir heterogen aufgestellt, wo wir uns gut ergänzen? Nutzen wir da die Stärken oder arbeiten wir da eher gegeneinander? Und man schafft damit eigentlich eine super Wahrnehmung für die Andersartigkeit. Ja. Und das kann man wunderschön auch mit in den Alltag nehmen. Ich weiß auf einmal, wenn ich auf einen strukturierten Menschen treffe, dass ich da vielleicht nicht einfach ins Büro Rambazamba mache und Chaos anrichte und wieder raus, sondern da weiß ich, okay, wenn ich auf so jemanden zugehe, muss ich das etwas ruhiger, strukturierter auch machen, dass der sich öffnet und dann auf einmal wir eigentlich die beiden Stärken zusammenbringen können. Ne? Also das wäre so ein typisches Ergebnis dann auch. Ne?
Ich war gerade auf der Bits in Brezen, ist ja gerade in München. Und da war auch so ein Thema, was waren so Ihre größten Learnings, ist dort auf der Bühne gefragt worden, oder was waren auch Schwachpunkte? Und da haben zwei unabhängig voneinander gesagt, dass ich die falschen Leute eingestellt habe. Und ich habe dann auch so überlegt, das ist mir natürlich auch schon passiert, aus der Not heraus passiert das, glaube ich, momentan relativ oft. Du brauchst, ich sag jetzt mal, einen neuen Marketingleiter, um mal
Klar.
irgendwas zu sagen. Du findest irgendwie keinen, dann bewirbt sich einer, der war schon mal Marketingleiter. Du merkst schon im Gespräch, boah, Mensch, würde ich mit dem mal ein Bier trinken gehen? Ja, eher nicht, aber okay, der Lebenslauf funktioniert irgendwie jetzt und wir brauchen dringend einen, dann nehmen wir den. Aber eigentlich weißt du schon vom Bauch her, ist nicht die Idealbesetzung. Mir ist es damals aus der Not heraus, als ich noch die Friends Factory AG hatte, auch ein paar Mal passiert. Da hilfst du ja eigentlich auch, oder? Also, dass dir
Klar,
das nicht
klar, klar.
passiert.
Ja gut, die Situation, klar, Fachkräftemangel haben wir natürlich aktuell natürlich überall. Ja. Aber da gibt es so eine schöne Aussage von einem Kollegen von mir: Wer eilig einstellt, bereut es langsam. Dass
Guter
das sehr
Spruch.
viel war.
Den merke ich mir, der ist
Da
sehr
ist
gut.
ja, da ist sehr, sehr, sehr viel Wahrheit drin. Ja. Das heißt, das weitergedacht, die billigste Personalentwicklung ist die Personalauswahl. Ja. Den Fehler, den du bei der Personalauswahl machst, versuchst du dann über Training, Coaching und so, wie du es beschrieben hast, dann irgendwie anzupassen, funktioniert aber meistens nicht. Ja. Deswegen nehmen wir da lieber ein bisschen mehr Zeit, überlegen uns auch, wie kann ich mich als Arbeitgebermarke, Employer Branding, vielleicht attraktiv machen, dass ich auch mehr Bewerber bekomme, neue Wege gehen. Nur mal so als Beispiel, wir haben ja ein mega cooles Office hier in Waldshut-Tiengen. Das ist an der Schweizer Grenze, nördlich von Zürich. Das heißt, jeder, der bei uns einmal über den Rhein fährt, 5 Minuten, verdient ja bedeutend mehr, ja. Also 30% oder sowas bestimmt in der Schweiz. Wir haben noch nie Probleme gehabt, Leute zu bekommen. Nehmen das natürlich sehr, sehr ernst, gehen auch neue Wege, Social Media Recruiting als Beispiel, oder? Dass du kleine Reels machst vom Team, das Social Media mäßig entsprechend platzierst, weil eine Sache ist schon die meisten, die frei auf dem Markt am Suchen sind, Da ist ja die Frage, warum suchen die so lange und willst du sie wirklich haben? Aber eigentlich willst du ja die haben, die gut sind, die in einem Job sind, aber genauso wie du es beschrieben hast, vielleicht einen Chef haben oder einen Inhaber haben, der ihnen auf den Senkel geht, ja, der eben hier toxisch führt und so weiter. Wir haben so ein Unternehmen hier in der Region, die zahlen extrem gut, aber da ist viel Schmerzensgeld mit dabei, ja. Und da haben wir, glaube ich, schon 3 oder 5 Leute haben sich bei uns beworben, die dann zu uns rüberkommen. Ja. Und das Letzte und das Spannende war, wir haben eine Kollegin jetzt letztens vor einem Jahr, die hat jetzt gerade gestern Jahrestag gehabt, hier rübergeholt. Und dann ist sie nach so 6 Wochen mit einer Freundin zum Essen gegangen. Da sagt die Freundin zu ihr, du sag mal, was ist mit dir los? Du bist eine ganz andere Person, du strahlst auf einmal. Ey, du bist ganz anders drauf, was ist denn passiert? Und da sagt sie, du, ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben in einem Job, wo die Kultur stimmt, wo ich Spaß habe mit den Freunden, man übergibt mir einen Haufen Verantwortung, ich kann über mich hinauswachsen. Und das ist eigentlich das, was passiert, wenn genau im Recruiting die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und die Leute, sag mal, Recruiting ist Schritt 1, Onboarding ist Schritt 2, das ist der nächste Fehler, der gemacht wird. 30%, da gibt es so eine Studie, der neuen Mitarbeiter haben in den ersten 30 Tagen innerlich schon wieder gekündigt, weil da alles schiefgelaufen ist. Man macht einen Riesenaufwand vorne, aber in dem Moment, wo die dann im Unternehmen aufschlagen, und das nächste ist natürlich professionelle Führung. Das ist ein Riesenthema bei uns. Die meisten haben Führung ja nie gelernt. Da sind wir jetzt auch gerade dran mit der Naya, mit unserem Digital Avatar, der ja hier bei euch in Kitzbühel ja auch mitentwickelt wurde. Ja, da haben wir eine Leadership-Naja, dass ich einen Sparringpartner als Führungskraft habe, die mich jederzeit 24/7 an die Hand nimmt, wenn ich gewisse Führungsthemen habe, um das dann entsprechend anzugehen. Ja. Also es fängt weiter vorne an. Also du musst vorne dran schon, um professionelles Recruiting zu machen, da gut aufgestellt sein, wie eine Produktmarke im Prinzip haben, oder? Und dann neue Wege gehen, dass du das Volumen an guten Leute und dass du ein Magnet bist für gute Leute. Da fängt es im Prinzip an und dann kannst du davon auch die richtigen passgenau rausholen, die dann auch begeistert sind und die dann auch performen. Und wenn die dann richtig geführt werden, dann merkst du auf einmal, da kommt so ein Turbo rein in das Ganze.
Ja, also was ich halt einfach feststelle, auch oft, wenn ich mich so mit Leuten unterhalte, viele machen wirklich einen Job fürs Geld, damit sie Geld für ihre Freizeit haben. Und das ist halt so dieses Thema, dieses Brennen. Also ich habe damals, ich bin so eine Generation, ich habe eigentlich nie nach dem Gehalt gefragt. Mir ging es immer um den Job und da hatte ich total Bock drauf. Dann wusste ich, wenn ich den gut mache, verdiene ich gutes Geld. Weiß ich, war halt immer so Immobilienfuzzi, da konntest du dich selber so ein bisschen herausbekommen. Und aber was du auch richtig sagst, mir war auch immer wichtig, einen guten Chef zu haben. Also ich brauche immer irgendwie eine Führungsperson, wo ich mich orientieren kann, wo ich hingehen kann, Sparring, all diese ganzen Sachen. Das ist ja oft, es gibt ja diesen abgedroschenen Spruch, dass Leute verlassen nicht ihren Job, sondern den Chef,
Ja, genau.
wenn der nicht funktioniert. Um mal so eine Brücke zu schlagen, auch mit Amerika, wie ist es da drüben mit Jobs und Chef und sowas alles. Ich habe viele Freunde in Amerika, die sagen, da drüben ist natürlich unheimlich Druck auch auf dem Kessel, weil du die Leute viel, viel schneller loswerden kannst. Also sprich Arbeitsrecht und so wie bei uns, dass du jemanden, wenn der nicht in die Kasse greift, nicht mehr loswirst, in Anführungsstrichen, oder nur sehr schwierig. Das ist da drüben ja anders. Haben die die gleichen Probleme wie wir? Sind die anders aufgestellt? Weil ich habe immer das Gefühl, die sind auch alle so ein bisschen mehr pushy. Die können irgendwie gut reden oft oder sind so. Also erzähl mal, das würde mich mal
Ja,
interessieren.
genau. Ich habe ja einen Zweitwohnsitz in den USA, habe geschäftlich ja sehr viel mit Amerika zu tun. Klar, die Kultur ist etwas lauter, sage ich jetzt mal, oder? So in der Richtung. Also das merkst du privat, merkst du im Umgang miteinander, im Business natürlich auch. Klar, in der Politik brauchen wir ja nicht drauf ansprechen. Da sieht man das ja auch. Also du hast vorhin das Beispiel gebracht, ich verlasse nicht das Unternehmen, sondern meinen Chef. Oder ich bleibe wegen meinem Chef. Ja, das ist sehr, sehr viel Wahrheit dahinter. Ich habe ja mal ein Buch gemacht mit Alexander Christiani, den wir ja, glaube ich, beide gut kennen. Stärken, stärken. Ja. Also mein Ansatz ist immer zu sagen, konzentrier dich, finde raus, was deine Talente, was deine Stärken sind, und mach den Beruf zur Berufung. Aber das wird natürlich nur funktionieren, wenn du etwas machst, was deinen Werten, deinem Verhalten, deinen Stärken entsprechend auch zusammenspielt. Ja. Nobody is perfect, das ist auch klar. Auch wenn man Steve Jobs so als Beispiel immer mal wieder nimmt, der war ja auch nicht perfekt. Der war genial in wesentlichen Bereichen und das ist eigentlich die Idee, wenn du rausfindest, was deine absoluten Stärken sind und wie du von gut zu great gehen kannst. Also, dass du dich wirklich um da auf deine Stärken fokussierst, konzentrierst, die entwickeln kannst. Da wächst du über dich hinaus. Lass deine Schwächen beiseite. Außer, und das finde ich einen guten Ansatz aus dem Leadership-Programm, was ich hier in St. Gallen auch durchführe. Außer du hast ein Fatal Flaw, eine signifikante Schwäche, die torpediert nämlich alles. Ja? Also das Stärkenorientierte ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber du musst dir im Klaren sein, wenn du ich sage immer, es gibt Menschen, die sind hochtalentiert, aber die haben so eine Macke, ein Tick, damit zerstören die alles wieder, was sie vorne aufgebaut haben. Ja? Das heißt, das Wichtigste, und das machen wir in dem 360 ja auch bei den Analysen, dass wir herausfinden, wo tue ich mich am schwersten, was ist mein Fatal Flaw, meine größte Schwäche. Das muss ich auf Überlebensniveau bringen, aber bitte nicht mehr, egal wie viel Zeit und Energie du da reinsteckst, du wirst nie Spitzenleistungen erzielen. Ja? Und wenn Job und Person und die Führungskraft das erkennt und die Führungskraft das auch fördert, da passiert dann wirklich was. Ja? Und das ist eigentlich das Ziel auch bei uns im Unternehmen. Das Ziel ist immer, unser Business ist, Menschen zu entwickeln. Ja? Wenn wir Menschen richtig entwickeln, am richtigen Platz und die über sich hinauswachsen, das ist für mich als Chef doch das Schönste, wenn ich sehe, dass jemand hier, das ist auch mein Job als Führungskraft, also mal über die Komfortzone hinausschubsen, Raum zu geben, Verantwortung zu geben, Fehler da dürfen erlaubt sein. Da siehst du, wie diese Menschen im Job, aber nicht nur im Job, sondern auch privat ja über sich hinauswachsen. Ja. Also das ist eigentlich das Schöne. Du hast das Beispiel USA angesprochen. Ja, es geht schneller rein raus, sage ich mal. Also du bist schnell ge gefeuert. Auf der anderen Seite ist die Verantwortung für Führung als Beispiel oder für Führungsausbildung in USA ganz anders angelegt. Die Führungskraft ist selber verantwortlich. Ja. Und das Spannende ist immer, ich nehme immer so das Beispiel, wenn du in den USA keinen Coach hast, dann fragen die dich, stimmt bei dir irgendwas nicht? Wenn du in Deutschland oder Dachregion bei uns einen Coach hast, dann fragen die, wieso brauchst du einen Coach? Stimmt bei dir was nicht? Ganz anderer Mindset, ja. Das heißt auch selber verantwortlich dafür zu sein, was ich mache, für Führung oder für Weiterentwicklung. Und das sind die Amerikaner, muss man immer wieder aufpassen, das kann man nie pauschalisieren. Aber da sind die halt sehr, sehr offen, da sind die viel proaktiver, da wissen die, dass sie, wenn sie nichts machen, relativ schnell dann auch ausgetauscht werden. Und da ist eine positive Dynamik dahinter. Hat natürlich auch manchmal negative Effekte, das ist auch klar, gell? Aber das kann man schon drüben so wahrnehmen. Aber es ist das Gleiche. Ich arbeite gerne für professionelle Führung, die mir die Möglichkeit geben, Talente bezogen entsprechend meine Stärken einzusetzen. Und heute ist es ja eigentlich egal, wann du arbeitest und wo, sondern in dem Moment, wo du dich verwirklichen kannst und deine Stärken einbringst, da passiert ja tatsächlich was dann auch, ja.
Wie siehst denn du dieses Thema, was ja auch erst seit schon einigen Jahren am Markt ist, dieses Work-Life-Balance oder was viele auch immer sagen? Also ich gebe schnell meine Meinung wieder. Bei mir war immer so, ich stehe morgens auf, habe irgendwie versucht, einen guten Tag zu haben und gehe abends schlafen. Und wenn mich einer am Samstag anspricht, ob er irgendwie ein Büro braucht, dann vermiete ich den auch samstags ein Büro, auch Sonntag, an Feiertagen, auch Weihnachten, wie auch immer. Also ich bin irgendwie immer on demand, ich bin immer irgendwie da. Ich wache morgens auf und gehe abends schlafen. Für mich gibt es nicht diese Vermischung, dass ich jetzt 17 Uhr, jetzt ist offline, jetzt bin ich privat und jetzt davor im Job. Wie ist so diese Vermischung bei den Leuten?
Ja gut, ich bin ja auch selbst Entrepreneur, Unternehmer. Von daher verstehe ich die ganze Diskussion schon mal gar nicht. Ja. Und vor allen Dingen auch bei den jungen Generationen. Also auch da bitte nie pauschalisieren, gell? Auch so der Hauptfokus ist dann eigentlich, wie kriege ich das getrennt voneinander und so weiter. So wie du sagst, ich trenne es ja auch nicht. Ich habe Spaß bei dem, was ich tue und ich nehme ja dann auch, wenn ich ein Projekt habe, dann mache ich halt abends ein bisschen länger da, dafür am nächsten Tag was anderes. Ich versuche das eigentlich im Zusammenspiel. Mein Motto ist Work hard, play hard. Ja. Das heißt, wenn ich arbeite, dann arbeite ich und ich nehme mir dann aber auch ganz bewusst die Auszeit, wenn es dann wieder reinpasst. Aber das ist ein fließender Prozess. Da machen sich so viele so einen Wahnsinnsstress draus. Wann ist jetzt privat und so weiter und so fort? Also kann ich gar nichts mit anfangen. Ich glaube, dass auch viele meinen, sie müssen das unbedingt trennen, ja, so wie du sagst. Wenn ich Spaß dran habe an dem, was ich mache, wenn ich das gerne mache und jetzt da mal ein bisschen später oder sonst wo irgendwie ein Termin auftaucht oder die Extrameile zu gehen ist, sehe ich da ja kein Problem. Es macht mir ja Spaß, ja. Aber wenn mir der Job keinen Spaß macht, dann habe ich, glaube ich, dieses 8 to 5 Ding. Um Gottes Willen, wann komme ich da raus? Wann fängt eigentlich mein richtiges Leben wieder an? Und ich gebe ja mein Leben nicht an der Stempeluhr ab. Im Gegenteil, ja. Das läuft bei mir konstant von morgens bis abends, so wie du es beschrieben hast, durch. Aber das ist, glaube ich, nur der Fall, wenn es dir wirklich Spaß macht, ja. Und wir sind ja mit diesem Relief-System, sind wir ja auch in der Lage, dieses Stressthema zu messen, ja. Resilienz für mich bedeutet privat wie geschäftlich, ja. Also wenn du einen Job hast, wo du Energie eigentlich mitnimmst, also wenn ich etwas tue, was mir wirklich Spaß macht, die Berufung im Beruf, egal wie viel ich davon tue, es gibt mir Energie. Und das ist für mich eigentlich der Hauptmaßstab, wie viel Energie kostet es mir und wie viel Energie gibt es mir, ja. Wenn ich einen Job habe, der mir Spaß macht, der gibt mir Energie, ja. Auf der anderen Seite das Private. Viele haben im Privaten mehr Stress eigentlich, wie im Job dann, auch von den Hobbys, von den Interessen, hier Social Media, mit wem muss ich mich da vergleichen und so weiter und so fort. Und dieser Stress geht in die Firma rüber und der Firmenstress geht ins Private rüber. Das heißt, wenn ich das im Einklang habe, wenn ich Spaß an dem habe, was ich mache, ist es eben nicht diese Riesengeschichte, dass ich da jetzt privat und geschäftlich und Life Balance und was weiß ich danach. Ja. Wenn ich da in meiner eigenen Energie bin, dann bin ich in der Energie. Dann muss ich mir jetzt nicht um den Wecker stellen, wann ich jetzt was anderes mache.
Also
Ist so meine Meinung.
was ich festgestellt habe, was mir total geholfen hat, also ich habe immer gern Leute, also ich habe erstens am liebsten immer arbeite ich mit Frauen zusammen. Ich habe immer das Gefühl, ich pauschalisiere jetzt auch, die sind immer ein Stückchen fleißiger als Männer.
Okay.
Das ist jetzt einfach mal meine Sache. So, das war so meine Sache. Um einer Frau geht es oft um die Sache und nicht weniger ums Geld. Männer verhandeln halt auch oft härter ums Geld. Deshalb verdienen die in der Regel auch mehr. Auch pauschalisiert. Aber was ich sagen wollte, worauf ich immer achte, was so mein kleiner Tick ist, wie ich Leute einstelle, ist, im Idealfall haben die einen Teamsport gemacht, dass die so schon das kennen, weißt du? Und im Idealfall kommen die auch noch aus einer Unternehmerfamilie. Also eine echt super, ganz, ganz lange Mitarbeiterin von mir damals auch und so, mit der ich immer noch super Kontakt habe, die hat eine riesengroße Metzgerei. Und die war es gewohnt, dass die Eltern ganz früh aufstehen und gehackelt haben und einen ganzen Tag und spät abends nach Hause und die Kinder waren immer mit dabei und haben geholfen. Und das hilft total. Die gehen halt auch mal die Extrameile. Oder wenn du dann sagst, Mensch, du, wir müssen muss leider fertig werden, dann verstehen die das besser als jemand anders. Also ich fand Teamsport und Unternehmerfamilie hat mir immer wahnsinnig geholfen.
Ja gut, im Recruiting ist ja immer so, dass wir in die Vergangenheit schauen und versuchen daraus zu projizieren, was könnte in Zukunft eigentlich gut funktionieren. Ja. Also klar, in meinem eigenen Team hier, wir haben ja viele Trainer, Coaches oder auch hier im Office. Ich bin immer der Quotenmann, sage ich mehr oder weniger. Also wir haben auch mehr weibliche Kollegen wie umgekehrt. Klar, die haben natürlich auch mehr ein emotionales Händchen, so in der Richtung. Die spüren natürlich, wenn was schief läuft und so. Und da ist schon wichtig, da nah dran zu sein. Aber die sind schon committed. Ich habe auch eine ehemalige Assistentin, die dann von zu Hause aus gearbeitet hat und die dann auch nachts oftmals gearbeitet hat, wo ich mir gesagt habe, spielt eigentlich keine Rolle, wann sie da tatsächlich arbeitet. Klar, das Umfeld prägt uns natürlich sehr, sehr stark. Ja. Das ist ganz klar und das war uns bei der Erziehung von meinem Junior, der ist jetzt 25, extrem wichtig. Wir haben den früh mitgenommen. Der war bei Konferenzen, der war international dabei. Und ich glaube, er hat auch von Anfang an mitbekommen, wir können uns sicher einiges leisten, sag ich mal, ja, aber wir machen auch was dafür, ja. Und auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, ich glaube, das hat er schon auch so ein bisschen mitbekommen. Wie wir ticken und dass wir eben hier nicht nur Life und Balance und das muss jetzt getrennt werden, um Gottes Willen und so weiter. Also klar, wenn du in einem Umfeld mit aufwächst, wo du die Gewohnheiten hast, über den Tellerrand hinauszudenken, das prägt schon, ja. Also ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, auch das Thema Team, die Fähigkeit, also ich sag mal, emotionale Intelligenz ist ja die höchstbezahlteste Intelligenz überhaupt, wenn man das so sagen kann, ja. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ich in der Lage bin, mit unterschiedlichen Menschen entsprechend umzugehen. Und in einem Team oder in einem Teamsport, wenn ich da nur einen habe, der ein Egomane ist, der zerlegt man den ganzen Laden. Ja. Also von daher sind das schon die richtigen Ansätze, die du da auch so mit reinbringst. Klar, was wir machen halt über Diagnostik, genau diese Dinge auch messbar zu machen. Ja. Bei Insights haben wir zum Beispiel dieses ökonomische, effizienzorientierte, unternehmerische Motiv. Das gucken wir uns ganz bewusst an. Und jeden, den ich bei mir reinhole ins Team, ist das für mich eines der wichtigsten Parameter. Ja. Ist dieses Motiv ausgeprägt? Wir machen keine Wertung gegen den Menschen. Ja. Der passt ja oder die passt ja vielleicht in einem sozialen Bereich oder sonst wo eigentlich perfekt. Ja. Aber in dem Moment, wo jemand in unser Team reinkommt, wir sind auch sehr stark vertriebslastig, wir sind auch so sehr proaktiv und wir haben auch so ein Ritual, wir haben so eine Umsatzhupe. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel einer im Team einen coolen Auftrag gewonnen hat, dann drücken die auf die Hupe und freuen sich drüber. Ja. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Ja. Wenn du da jemand hast, der in einem anderen Umfeld aufgewachsen ist, wo das ganze monetäre, finanzielle Erfolg auch negativ belegt ist, auch mit Neid. Das ist ein Riesenthema bei uns, ja. Du hast ja das Thema USA angesprochen, ja. Wenn du ein cooles Auto oder sonst was in den USA hast, da kommen die Leute und haben Spaß und sagen, ey, keine Ahnung, was du machst, aber mach weiter, ey, Gratulation, super. Du kennst es ja bei uns. Ist es ja
Fürchterlich.
meistens nicht, genau, danke. Ist es ja meistens nicht ganz so, ja. Aber eben, das ist ja die Frage, in welchem Umfeld bist du dann aufgewachsen? Bist du in so einem Umfeld aufgewachsen, wo Erfolge dann mit Neid und Negativen, dann prägt es dich auch, ja. Und wir versuchen es auch über die Tools, dass wir diese Parameter greifbar, messbar machen können, intrinsische Motivation auch mit anschauen. Und wenn man dann beides nämlich zusammennimmt, das, was du gesagt hast, plus das wird untermauert mit Diagnostik, die das Gleiche dann nochmal darstellt, dann weiß ich ja auch genau, was es ist. Und für mich ja auch spannend, wenn ich jemand Gutes habe, wenn ich weiß, was sind dem seine Antreiber, wie tickt der, dann kann ich den ja in der Führung oder im Onboarding oder auch schon im Recruiting-Gespräch natürlich ganz gezielt kann ich auf diese Knöpfe drücken, kann ihn da abholen, wo er dann auf einmal merkt, hey, das ist ja genau mein Leben, das ist mein Umfeld. Das gehört dann auch dazu, ja.
Ist es auch dann auch genau, muss jetzt ein bisschen blöd fragen, euer Ansatz? Also, dass jetzt, ihr macht jetzt eine komplette Diagnostik einer Firma und das, weißt du, dann weiß derjenige vielleicht, okay, pass auf, den funkst du auf dieser Frequenz an, den, auf der, das, so. Das ist die Hilfestellung, die ihr dann aber auch bietet, oder? Also, ihr begleitet, ich sag mal, die Führungsetage dabei, wie das alles noch besser funktionieren kann, wen setze ich wo ein, wer kann am besten auch mit wem arbeiten, weil da haben wir jetzt auch gerade ein paar Sachen rausgesehen, aufgrund dieses Rades, meine eigenen Worte,
Ja, genau.
wer mit wem gut eigentlich kann und wen man auf welcher Frequenz anfunkt. Und das ist schon so, ich sage immer zu den Leuten auch so dieses, vieles ist so völlig eigentlich normal. Also es gibt so ein Buch, Dale Carnegie, kennst ja wahrscheinlich, wie man Freunde
Klar.
gewinnt, das
Ja, ist klar.
kann man immer wieder lesen. Und
Klar.
jedes Mal hast du das gleiche, ja, eigentlich vollkommen klar, ja, ach so, stimmt, so. Und so ging es,
Grundbedürfnis eigentlich, ja.
genau, und so ging es mir jetzt eigentlich auch ein Stück weit, als ich so diese Auswertung gesehen habe, dann war mir schon einiges klar. Aber was jetzt auch noch, oder was ich unbedingt brauche, ist mal dieses, wie funke ich wirklich dann an? Also professionelles Anfunken
Ja, genau.
des Empfängers.
Aber das ist Teil des Workshops, was ihr jetzt macht. Ich sage mal, die
Genau.
Analyse ist ja nur eins, das ist das Blutbild. Aber die Frage ist, was mache ich jetzt daraus? Ja, und das ist das, was wir dann in den Workshops machen, wo wir dann auch mit Teamübungen und solchen Sachen, dass sie das wirklich erleben auch, ja, dass ich das nicht nur gelesen habe, sondern ich habe es dann erlebt in
Genau.
gewissen Übungen. Wir schmeißen so eine Übung auf den Tisch, geht mal da als Team ran. Und das, was vorher die Analysen gesagt haben, kann ich dann live erleben. Ja. Aber die Frage, die du gestellt hast, wenn wir an Unternehmen rangehen, wie die im Team miteinander umgehen, ist ein bisschen weiter hinten angelegt. In den meisten Fällen ist für uns erstmal wichtig, sag mal, was für eine Strategie, Vision, Mission habt ihr überhaupt? Gibt es da überhaupt was? Ja? Weiß jeder im Unternehmen, wo die Reise überhaupt hingeht? Da fängt man eigentlich typischerweise jetzt bei einem größeren Unternehmen an. Ist das überhaupt klar? Wenn nicht, dann muss man da vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Das nächste ist, dass wir dann überlegen, welche Kompetenzen brauchen wir denn in Zukunft, um das Unternehmen auch in der aktuellen Situation dahin zu führen, wo es tatsächlich hin will. Die meisten Unternehmen haben keine Idee, welche Kompetenzen die Führungskräfte brauchen. Und wenn sie die Strategie auch nicht haben, dann wird es natürlich ein bisschen kritisch, ja, weil jeder halt meint, das Beste zu machen, aber jeder zieht in eine andere Richtung. Wenn wir dann die Kompetenzen definiert haben, dann können wir eigentlich das Ganze messen. Das ist genau, was du jetzt auch gesagt hast, gell? Dann messen wir das, wo steht der Einzelne, welche Kompetenzen hat er, wo kann man wen unterstützen auch, wo kann man vielleicht auch über das Matching manche Leute vielleicht in eine andere Richtung entwickeln, wo man auf einmal sieht, Mensch, da passt eigentlich Talent und Job noch besser zusammen. Und dann nachher geht es zum Schluss, ist es immer Umgang mit Menschen. Ja, also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Dale Carnegie, es ist die Grundlage im Umgang mit sich und mit Menschen, und das macht eigentlich den Unterschied. Ja. Das
Ja.
andere, auch jetzt, wenn du jetzt, Entschuldigung, auch wenn du KI jetzt anguckst, was da jetzt alles abgeht, auch so, dass die KI ganze Geschäftsmodelle und so weiter übernehmen wird, ja. Da wird einiges passieren, aber ich hoffe, und auch in Richtung Führung wird einiges passieren, aber ich hoffe, dass wir dann noch mehr Zeit haben, eigentlich für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Das ist das Thema emotionale Führung, an den Menschen dran zu sein, mehr Zeit an für die Kunden zu haben, one-to-one, und dass uns die KI die anderen Dinge dann abnimmt, wo wir da Angebote und was weiß ich alles und recherchieren müssen und so weiter. Ja. Also ich glaube, da mu muss die Reise eigentlich hingehen. Zum Schluss ist es immer der Mensch.
Jetzt machen wir mal einen kleinen Switch. Und zwar, du bist ja Motorsport begeistert. Du fährst sowohl schnelle Autos, du fährst aber auch ein verdammt schnelles Boot. Wo hast du mehr Adrenalin?
Ja, also ich sag mal generell, auch auf der Rennstrecke, ich war ja jetzt am Wochenende, ja, du musst schon wissen, was du da machst, logischerweise. Ja. Also auf der einen Seite höchste Konzentration, höchste Professionalität, aber du musst auch eine gewisse Passion dafür haben. Da sind wir wieder beim gleichen Thema, ob das Job oder privat, mein Motto, work hard, play hard. Das heißt, play hard wäre dann Rennstrecke, Motorsport, da kriege ich den Kopf auch frei. Klar, auf dem Wasser, Miami, die Rahmenbedingungen sind ein bisschen entspannter, sag ich mal. Ja, auf der Rennstrecke mit Rennanzug, feuerfester Anzug und alles, ist das Ganze ein bisschen enger auf dem Wasser. Wir haben jetzt im November wieder unseren Pokerrun von Miami nach Key West mit 200 Booten. Das ist schon eine coole Sache, ja, aber du musst auch wissen, auf dem Wasser kommen ja andere Parameter noch dazu. Also das ganze Thema Wellen. Wo kommt die Welle her bei einer gewissen Geschwindigkeit und so weiter und so fort? Oder die Wellen von den anderen Booten, die um dich rumfahren. Also da kommen einfach nochmal weitere Dimensionen rein. Ja.
Bei den
Klar,
Booten
Unfall,
meintest du
kurzer
aber die, die hinter dir fahren. Die
Die Wellen.
mit deinen Wellen umgehen müssen.
Ja, genau, so in der Richtung. Ja. Also von daher ist es natürlich ein mega cooles Umfeld, kurze Hose, Sonne, jetzt im November 30 Grad. Von daher.
Trägst du einen
Aber es,
Helm, wenn du beim auf dem Boot, wenn du jetzt
nö,
wirklich so
nö, nö.
richtig Gas gibst?
Also wir fahren ja keine offiziellen Offshore-Weltmeisterschaften oder Meisterschaften.
Ja.
Dort musst du Helm haben. Dort sind die neuen Boote, also wie jetzt meins, sind dann auch geschlossen, weil da die Gefahr ist, dass die sich, wenn die sich mal berühren oder sowas, überschlagen. Das ist auch bekannt dafür. Wir fahren offen. Wir sind auch kein offizielles Rennen, sondern Pokerrun nennt sich das. Aber der
Ja.
Hebel ist trotzdem auf dem Tisch, ist klar, gell? Also von daher. Aber das ist immer das Gleiche. Du musst wissen, was du machst. Ja? Das ist in allen Bereichen. Ne?
Autos, weil jetzt haben wir natürlich Rennsport und du hast den ersten Preis gemacht, aber falls jetzt hier jemand zuhört und sagt, ja, was denn, wie denn, Fiat Punto Cup oder
Ja, genau.
weißt du,
Woher wisst ihr das? Ja.
damit die sich mal irgendwas vorstellen können, was ist das
Also ich
Auto,
fahre
wo oder.
diese, ja genau. Also ich fahre diese Ferrari Racing Series, oder? Das ist eine Ferrari-Meisterschaft. Es gibt zwei. Es gibt wie bei Porsche, Porsche Cup, Ferrari Challenge. Das sind die Originalrennfahrzeuge aus dem Werk, die gegeneinander fahren. Bei Ferrari Challenge ist ein sehr großes Feld, klar, hoch emotional. Da sind viele dabei, die haben viel Geld, wenig Talent. Das heißt, in der ersten Kurve sind schon ein paar Millionen weggeräumt danach. Ja, habe ich ehrlich gesagt nicht
Hoppala.
so viel Lust drauf. Auch das Ganze bei der Ferrari Racing Series, da haben wir Challenge-Fahrzeuge und GT3-Autos. GT3 ist eine Weiterentwicklung, auch aerodynamisch, die dann halt separat dann gewertet werden. Und ich fahre in dieser Serie dann mit. Wir sind da schon auf sehr, sehr hohem Niveau. Die Schäden sind etwas überschaubarer und vor allen Dingen, wir haben ja bei uns keine typischen Jungspunde, sage ich mal, die 16 oder 18 Jahre sind, die aus dem Kartsport kommen, die, wo das Ganze komplett gesponsert wird. Und denen ihre Karriere hängt ja davon ab, dass sie aufs Podium fahren. Wie viel Schaden, wie viele Millionen die da abräumen, vorne dran, hinten dran oder manche Leute bewusst abschießen. Das interessiert dort keinen, ja. Das ist nicht so mein Spaßfaktor. Wir haben es ja auch von Spaß gehabt, oder? Sondern ich will ja eigentlich antreten, um zu zeigen, wie gut ich fahren will und nicht, wie viele räumen mich da weg dann. Und das ist ja meistens sehr teuer. Also das ist eine Eigentumswohnung. Ja, wir fahren ja alle Ferrari Racing Series oder die Challenge. Er hat mittlerweile keine Versicherungen mehr, weil die Versicherungen sagen, seid ihr des Wahnsinns? Die Autos kosten ja fast 1 Million. Und ihr schießt die regelmäßig ab da. Das heißt, wenn du so ein Ding an die Wand haust, ist eine Eigentumswohnung weg, ja.
Und darfst
Also
du
von
das
daher.
Auto, ist der rein nur für die Rennstrecke oder kannst du den auch auf
Ja,
der Straße fahren?
klar. Nein,
Nur,
nein, nein, nein,
okay.
nein, nein, nein. Vollrennwagen, pur. Mit Slicks, mit Aerodynamik, und so weiter und so fort, ja. Also das sind Vollrenner. Also du kannst klar mit einem Straßenauto auch. Es ist zwar beeindruckend, was so Straßenautos auch können. Ich habe ja da auch so ein paar Dinger. Aber Rennstrecke ist Rennstrecke, Punkt. Das Rennauto ist gemacht für die Rennstrecke. Du kannst konstant auch mit Slicks eine Runde nach der anderen fahren. Straßenauto nach 2 Runden, dann fängt das Ding an zu eiern, zu schmieren. Die Reifen werden weich und alles Mögliche. Das ist nichts Gescheites.
Braucht man da viele Sponsoren? Macht man das alleine? Wie sieht es aus?
Ja, die Frage ist, wo das Benzingeld herkommt. Ja. Also wenn du es professionell machst, ich habe einen Rennstall in der Schweiz, die das Auto ja auch betreuen und so weiter. Du brauchst ein Rennteam, das vor Ort ist. Also die betreuen das Auto, bringen das Auto, machen alles vor Ort und nehmen es nachher wieder mit. Hat schon Vorteile, wenn man da Sponsoren hat. Klar, ist natürlich ein spannendes Umfeld. Wir hatten einen ganz großen Sponsor, der im Getränkebusiness unterwegs ist, der dann die Ferrari Racing Series gesponsert hat, hat da seine Kunden hingebracht, ist natürlich auch emotional Ferrari hoch aufgeladen, dass ich mit dem Produkt zusammenbringen kann. Und wir machen halt viele Kundenveranstaltungen auch auf der Rennstrecke mit Top-Speakern, Networking und so weiter. Und das ist eigentlich ein sehr schönes, emotionales Umfeld. Klar, Golfen ist auch nett, aber so eine Einladung kriegst du ja immer mal wieder und so weiter. Aber wenn du die Leute, wir haben jetzt im Mai immer ein Event am Hockenheimring, da hatten wir 115 Kunden, 8 Speaker-Kollegen, die du ja auch alle kennst.
Ja.
Netzwerkveranstaltung, coole Location im Porsche Experience Center und wir haben dort dann Taxifahrten mit angeboten, dass wir mal Leute in das Auto reinschmeißen, dass die mal so erleben, was da so abgeht. Das kann sich ja keiner vorstellen.
Doch,
Ja.
ich
Man,
erzähle dir jetzt
manche.
eine Geschichte. Ich war eingeladen von der Commerzbank zum Porsche Cup am Nürburgring. Und dann so Boxengasse und so ist ja mega, wirklich so Benzin
Ja,
im Blut, riecht gut,
klar.
laut, alles,
Genau.
alles mega. So. Und dann so, Mensch, und hast du nicht Bock, mal dieses Race-Taxi mitzunehmen? Und ich so, hallo, habe ich noch nie gemacht,
Ja,
klar.
klar.
Und das war dieser Porsche, der auch diesen E-Motor mit drin hat. Ich
Ah,
bin
ist auch ein
da,
Straßenauto.
ein Straßenauto war ja nur dieses Safety-Car.
Ah, ja,
Also
klar.
mit dem Safety-Car,
Also
aber
ich nehme dich mal bei mir mit.
nee, pass auf, ich erzähle nämlich jetzt die Geschichte.
Ja,
Also,
okay.
der drückt aufs Gas und das Ding ist wirklich schnell gewesen. Also es war wirklich schlimm schnell und dann halt Kurve und ich immer so, oh Alter, wann bremst der? Nicht gebremst und rum und so, wie auch immer. Und dann sind wir wieder zurückgekommen und er so, du, wollen wir noch eine Runde drehen? Und ich so, wenn du möchtest, dass ich dir jetzt in den Fußraum kotze, dann können wir noch eine Runde drehen. Ich fahre selber gerne schöne Autos. Ich fahre auch teilweise wirklich sehr, sehr schnelle Autos. Aber ich habe kein Benzin im Blut. Also ich verstehe dich total. Ich habe ganz viele Freunde, die mir freudestrahlend erzählen, sie waren am Wochenende, haben da ihre Runden gedreht und haben für 10.000 Euro die Reifen verballert. Das sind aber so normale Autos, die du auf der Straße fahren kannst, die aber
Ja,
schon sehr
klar.
getuned sind. Ich verstehe das alles, wie du ja weißt. Ich bin ja auch im
Ja,
Drivers
klar.
and Business Club
Klar.
Mitglied. Ich finde es immer Wahnsinn, das geht dir wahrscheinlich genauso. Ich könnte dir jetzt ein Foto von irgendeinem Ferrari zeigen und du weißt genau, was ist das für einer
Ja, klar, die technischen Dinger und so
Baujahr
weiter,
und
ja.
alles.
Ja, geht so. Wobei, ich sag mal, es ist wie in jedem Spitzensport, ja. Also wenn du auf einem gewissen Ebene unterwegs bist, du musst schon wissen, was du da machst. Du musst das verstehen, bei Autos oder bei Booten. Das ist Physik und du musst gucken, dass die Physik für dich arbeitet und so weiter und so fort. Das ist schon eine hochkomplexe Geschichte. Also du bist jetzt in einem schnellen Auto. Ich habe ja auch so einen McLaren mit 900 PS, 1200 Kilo wiegt das Ding, nur ein Carbonauto auf der Straße. Das ist schon zügig, das Auto, ja. Aber wenn du es vergleichst mit einem Rennwagen, also wenn wir zum Beispiel Parabolica, Hockenheimring, da kommen wir so mit 280 angeflogen, wir bremsen bei 110 Meter. Also 110 Meter ist kurz, sehr kurz. Du hast das Gefühl, deine Augen schlagen auf der Brille auf. Das ist das, was Aero und Slicks und Rennwagen wirklich macht. Ja, auch die Kurvengeschwindigkeit ist eine ganz andere Nummer. Und das ist eigentlich das, was die Leute, die mit Sportwagen unterwegs sind, sich eigentlich gar nicht vorstellen können, was da so auch an Kräften wirkt. Und du musst wissen, wenn du da einen Fehler machst, das wird teuer dann, gell? Also du musst da schon sehr viel, also einmal das Benzin im Blut haben, ist die Grundvoraussetzung, aber du musst schon verstehen, wie sowas funktioniert. Und du fährst ja auf einer Rennstrecke auch ganz anders, ja.
Ja,
Und
klar.
das kannst du natürlich auch in viele Bereiche, natürlich auf die Straße oder auch, wie gesagt, in anderen Bereichen ins Unternehmerische mit übertragen. Die KPIs, die wichtigsten Parameter, die wir über Telemetrie sichtbar machen im Auto. Deswegen konnte ich habe relativ spät angefangen eigentlich auch, ja. Das kannst du im Unternehmen genauso sichtbar machen und das sind die gleichen Schräubchen, an denen du drehen musst und so weiter, um Performance zu steigern, ja.
Wie ist denn das mit McLaren? Ich habe nämlich zwei Kumpels und die haben ihre McLarens freiwillig wieder abgegeben. Also die sagen, das ist so eine krasse Maschine, mit dem würden sie sich wahrscheinlich totfahren. Und die haben große Sportautos und alles, aber sie sagen, McLaren ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und wenn du jetzt sagst, die
Also ich bin
Superzwiebel.
ja, ich bin ja, ist klar, wenn ich die Ferrari Racing Serie fahre, dann bin ich ja Ferrari-Fahrer. Eigentlich bin ich auch
Ja.
Ferrari-Fahrer. Ich habe auch noch einen Ferrari Straßenwagen, habe dann aber auch Lamborghini hat ja auch nette Sachen, da habe ich auch so zwei Dinger. Also es gibt die normalen McLarens, die klassischen, so mit 500, 600 PS und so, die finde ich ein bisschen langweilig, ja. Aber das Konzept von McLaren war immer schon sehr Leichtbau. Auf der Rennstrecke ist Gewicht ist A und so, Leistung ist nur bedingt. Und es gibt diesen LT765, das ist momentan so, abgesehen vom Senna für ein paar Millionen, was eigentlich das gleiche Auto, nur mit mehr Aero ist. Das ist schon ein krankes Auto, muss ich schon sagen. Du musst wissen, was du dort machst. Die Version, die ich habe, 765 ist ja die Marketingbezeichnung. Die haben aber 800 PS serienmäßig schon. Und du kannst es noch ein bisschen freier hinbekommen. Dann bist du bei 900. Und das bei einem Auto, was 1250 Kilo, 1280 Kilo wiegt, ist schon beeindruckend, was da abgeht. Ja, ich stelle mir jedes Mal die Frage, was haben die sich gedacht, wie die so ein Auto auf die Straße freigelassen haben? Also du kannst ja so ein Ding kaufen, wenn du Geld hast, aber das Ding fahren zu können, du musst schon sehr wach sein, ja, und das Auto verstehen. Wenn du es verstehst, ist das ja Wahnsinn. Ja. Also ich weiß, wovon du sprichst. Ja. Also kann ich voll nachvollziehen. Da kannst du die ganzen anderen Marken, das sage ich jetzt nicht so laut, dann etwas beiseite stellen. Ja.
Ich verstehe das total und ich mag, wie gesagt,
Ich
auch
nehme dich
gerne.
mal mit, wenn ich in Kitzbühel bin.
Bitte nimm mich mal mit,
Ja,
aber
genau.
dann fahre ich.
Ich bin ein schlechter Beifahrer übrigens, gell?
Ich bin noch der schlechtere Beifahrer, aber wir kriegen das hin.
Ach so,
Wir machen
okay.
Schnick, Schnack, Schnuck. Du, meine allerlieblingsfrage müssen wir jetzt auch noch mal kurz beantworten, weil wir heißen ja Real Hope Talk und Real wegen Real Estate. Wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde und du könntest wirklich ausflippen vom anderen Stern. Wie würde deine Traumimmobilie aussehen und wo wäre sie?
Also ich habe ja zwei außerhalb von Deutschland zwei Wohnsitze. Das eine ist USA, Florida, Miami, Naples. Also ich bin auf der Naples-Seite. Ja. Also für mich Immobilie. Klar, ich bin so eher so der moderne Typ auch. Aber alles, was mit Wasser drumherum ist, ist so meine Welt. Ja, klar, wenn du da ein cooles Haus hast in Naples als Beispiel, wo du das Boot direkt am Haus liegen hast, es wird ja jetzt gerade das teuerste Haus Amerikas verkauft, 219 Millionen. Ich glaube, das hat er in Naples. Das hat dem Spielberg, glaube ich, vorher gehört. Eine Möglichkeit. Ja, aber ich glaube so das Thema Haus, Boot vorne dran, Wasser. Hat schon was, ja. Das ist natürlich schon, ich liebe Wasser halt, ja. Also auch wenn du, ich habe noch ein anderes Bötchen, wo das ein bisschen nicht ganz so schnell ist, einfach abends mal rausfahren oder auch mit Freunden und so weiter. Sobald du auf dem Wasser bist, kannst du anders entspannen. Also das ist für mich so eindeutig, warum ich auch drüben bin. Jetzt wird es ja abends schon wieder kälter, dunkler und so weiter. Im November in Florida sind 30 Grad, Weihnachten sind 26, 28 Grad. Ich bin halt so der Sonnentyp, ja, das brauche ich schon so ein bisschen. Auf der anderen Seite bin ich ja da zu Hause, wo du auch zu Hause bist, in Tirol, in Seefeld allerdings. Da haben wir ein Chalet gehabt, das habe ich meiner Ex-Frau gegeben. Aber ich habe ein Penthouse da drüben. Ich genieße die Natur schon auch, auch Berge. Finde ich traumhaft. Da ist eine ganz andere Welt wie Wasser und warm, oder? Aber das sind für mich so die zwei Bereiche, wo ich sehr gut auftanken kann. Klar, es gibt Unterschiede. Wir haben uns ja in Dubai unten kennengelernt. Klar, ist eine ganz andere Klimazone, ist eine ganz andere Welt. Ich bin schon der, ich will dann auch in Tirol oder auch in Florida auf mein Rennrad springen. Einfach rausfahren, Natur, und so weiter und so fort. Das kannst du in Florida machen, oder auch in Tirol. Das ist so meine Welt, ja. Und wir haben ja das Thema hier Life Balance, Work Hard, Play Hard. Ich habe volles Programm, aber dann kann ich den Hebel auch sehr gut umlegen und dann eben genau diese Dinge auch genießen. Und das gibt mir dann auch Energie, ja. Und ich mache das ja nicht für andere, sondern für mich selber, dass ich da wirklich auftanken kann. Das ist ja auch so die Frage, so die Location drumherum. Also für mich Work Hard, Play Hard. Das heißt, auch wenn ich dann Freizeit habe, dass ich dann auch raus kann in Natur, Bewegung, und so weiter. Und das ist so eigentlich meine Welt dann, ja. Und dann natürlich auch, ich bin eher so der Sonnentyp. Dann in den Wintermonaten, das ist bei uns so ein bisschen zu lange, wenn es ja neblig ist. Vor allen Dingen hier in Waldshut, das füllt sich ja mit Nebel im November und hört im März wieder auf. Mehr
Ja,
rein gefühlt,
fürchterlich.
da bist du in Tirol 1200 Meter über allem und in Florida hast du es sowieso nicht. Ja. Da hast du im Winter deine 26, 28 Grad. Jetzt im November, wenn ich drüben bin, 30 Grad. Da kannst du schon noch mal ganz anders durchatmen. Du merkst es auch energetisch. Ja. Mit Sonne, dein Immunsystem ist ein ganz anderes. Das sind schon so die Dinge. Und da sehe ich halt, wenn die Chance mit einer Immobilie, dann sowas. Und genau, was ich noch erwähnen wollte, ich bin so der Typ, wo ich sage, ich gehe dahin, ich schließe auf und ich bin zu Hause. Andere sagen, ich gehe lieber ins Hotel. Ich gehe auch gerne ins Hotel. Aber für mich ist es ein Unterschied, ob ich im Hotel Urlaub mache, am Pool rumliege oder sowas, oder ob ich nach Hause komme. Florida, wenn ich zu Hause bin, schließe ich auf. Ich habe meine Spielsachen dort. Ich bin zu Hause. Ist ein ganz anderer Lifestyle, ja. Und das ist das, was ich mit einer Immobilie eigentlich verbinde dann auch, dass ich dann zu Hause wieder bin. Alles dort ist vom Tag eins. Ich könnte im Prinzip mit meinem Aktenkoffer rüberfliegen, ja. Ich habe alles drüben, ja.
Mag das auch lieber, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe auch lieber Immobilien und komme an und kann mit ganz leichtem Gepäck reisen, habe die Zahnbürste drüben und also
Genau.
das war mir auch immer wichtig. Also ich brauchte auch immer, ich musste ja leider meine Wohnung in Amerika verkaufen, weil meine Frau das nicht wollte. Die hatte keinen Bock auf Idaho. Aber sag mal kurz, so hast du gern Besuch? Also stehst du große Küche, kochen, brutzelst du selber gerne oder nicht? Gehst du lieber essen?
Ich bin weniger der kocht, ich bin mehr der grillt. In Amerika sowieso, da der Grill ist dreimal so groß wie die europäischen Grills und die Steaks genauso. Das ist so meine Welt dann, ja, zu sagen, hey, ich weiß genau, in Naples gibt es zwei Butcher, da gibt es zwei Metzger, wo du das sensationelle Corn-Feeded Beef bekommst, oder das siehst du dem Fleisch schon an.
Ja.
Und wenn du mit dem Messer durchfährst, das Messer geht automatisch durch. Das ist so meine Welt. Und da habe ich gerne auch dann Freunde drumherum, wobei ich nicht immer jemand, also das Haus voll haben muss in der Richtung. Ja. Ich bin dann schon auch mal froh, so im kleinen Kreis mit Frau oder Freundin dann nachher, also nicht beides, sondern unterschiedlich, dann auch wirklich die
Zeitlich
Zeit zu verbringen.
unterschiedlich.
Ja, genau. Ich bin ja getrennt,
Ja, nee,
muss es
alles gut,
dazu
alles
sagen.
gut. Sag mal,
Bevor das
bist du
falsch
eigentlich,
interpretiert wird, ja.
bist du Silvester drüben?
Ja, klar.
Weil ich bin nämlich gerade, wir sind noch am Überlegen, was wir machen und ich hätte irgendwie mal wieder Bock, du weißt ja, ich bin ja auch echt, ich
Perfekt.
mag Naples wirklich wahnsinnig gerne und ich hätte echt mal Bock, mich so gerne 25. 26. Dezember wieder in den Flieger zu setzen und zu verpieseln
Perfekt.
und da
Ich
drüben.
bin your private guide, mit Boot, mit allem, ja, genau.
Ja.
Ich bin drüben, aber ich freue mich.
Also das wäre, glaube ich, mal bei mir, muss ich
Deal.
echt mal
Das
schauen.
halten wir gerade
Das
fest hier.
halten wir
Das
fest.
wird hier öffentlich kommuniziert.
Wann bist du wieder bei mir hier mal in der Ecke?
Ja, ich fahre ja heute Abend nach Seefeld, bin aber leider in Seefeld, gehe dann runter in die Dolomiten, da haben wir noch ein Event, muss dann zurück nach München. Aber um deine Ecke rum, sage ich, bin ich regelmäßig.
Okay, weil ich
Also
bin
das ist ja
hier
easy.
Montag, Dienstag ist ja Expo Real. Da ist ja die größte Immobilienmesse, da bin ich ein bisschen. Und du, da müssen wir mal
Okay.
gucken, dass wir uns mal wieder vielleicht auch im Drivers Club treffen.
Du, gerne. Also ich bin im Drivers Club am 8. Nächsten Mittwoch als Beispiel haben wir ein Treffen dort. Aber wie gesagt, also wenn ich in Tirol bin, was ich ja öfters bin, jetzt auch in der Zwischenzeit so, jetzt um die Jahreszeit, Oktober ist eigentlich auch eine schöne Zeit im Herbst so, wenn die ganzen Farben auch wieder so draußen durchkommen. Ja, kriegen wir hin. Bin ich dabei. Und noch Dezember habe ich mir schon notiert, gell?
Sehr gut. Am Mittwoch wirst du
ich.
meine Frau wahrscheinlich im Club sehen, weil ich bin Montag,
Ah.
Dienstag im Club.
Okay.
6., 7., 8. ist sie und am 9. ist halt der Workshop, da fliege ich nach Mallorca.
Ah, okay. Schön. Viel
Da geht's
Spaß dann, ja.
los. Frank, wir haben eine Playlist, die Real Hope Talk Playlist. Da packen wir
Okay.
immer noch von den Gästen von uns ihr All-Time Evergreen rein.
Okay, habe ich.
Sag.
Ja, genau. Wir haben ja gerade von Miami, von Florida gesprochen. Miami
Ah!
Vice.
Die
Der
Titelmusik.
Soundtrack, ja, klar. Ja,
Den setzen wir
das
rein.
passt, glaube ich, genau
Okay.
in das ganze Bild mit Boot Miami und so weiter. Florida, absolut.
Perfekt. Jawohl.
Super.
Du Frank, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Mit dem Renntaxi bereite ich mich dann nochmal seelisch und geistig darauf vor, ob ich das durchstehe.
Kriegen wir hin.
Das
Lass dich überraschen.
machen wir auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn wir uns kurzfristig mal wiedersehen.
Gerne.
Euch natürlich alles Glück mit dem IPO im November,
Danke.
dass das super gut funktioniert. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Aha, spätestens im Dezember, gell? Habe ich notiert.
Verdammt, genau. Also,
Freue
ciao,
mich.
ciao.
Alles
Ciao.
klar. Danke dir, gerne. Grüße. Ciao.